SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: nicht viel wissen, sondern viel lieben. Wer war eigentlich Jakob Burckhardt? Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Teuer und wertvoll, das war er auf jeden Fall. Denn die 1000-Franken-Banknote, die wird von seinem Profil geziert. Sein Profil schmückt diese Note. Er gilt als Pionier der Kunstgeschichte, als europäischer Historiker, als Kosmopolit. Vor 200 Jahren, am 25. Mai 1818, da wurde der Schweizer Jakob Burckhardt geboren. Ein außergewöhnlicher Geist, anders als seine preußischen Historikerkollegen, interessierte er sich nicht nur für die Herrscherhäuser, sondern für ihre Kultur. Und als einer der ersten verfolgte er die Entstehung des modernen Individuums zurück bis in die Epoche der Renaissance. Sein berühmtestes Buch heißt Die Kultur der Renaissance in Italien. Wer war dieser Mann, dieser ewige Junggeselle, der aus Basel nicht herauskam und dem die Massenkultur misshakte, ebenso wie der Nationalismus? Was ist von ihm heute noch modern? Der Mann, der sich ja schon früh auch für das technische Medium der Fotografie interessierte. Wir müssen uns erinnern, 1818 geboren, gerade mal 5 Jahre jünger als Richard Wagner. Darüber wollen wir diskutieren. Gäste, die es zu tun, sind bei mir im Studio Dr. Simon Strauß. Er ist Schriftsteller und er ist Feuilletonredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unter uns ist auch Dr. Stefan Speicher, Feuilletonist, Lektor und Historiker. Und bei uns ist auch Professor Dr. Achatz von Müller, Historiker für mittelalterliche Geschichte in Basel, und er verantwortet jetzt die Geisteswissenschaften an der Leuphana-Universität in Lüneburg, und er ist Mitglied auch im Präsidium der Burckhardt-Stiftung, die das Werk Burckhardts herausgibt. Herr von Müller, 1872, da hat dieser Jakob Burckhardt die Gelegenheit, in Berlin den Lehrstuhl von Leopold von Ranke zu übernehmen, könnte also einer der großen preußischen Kathederhistoriker werden, neben Treitschke, Mommsen, Droysen und anderen. Er schlägt das aus. Warum tut er das? Hasst er Preußen?
Kann man nicht so allgemein sagen. Er hasst Preußen, glaube ich, nicht wirklich. Nach 1871 ist er nur Preußen abgeneigt. Er fürchtet Preußen für Europa, er fürchtet die Dominanz Preußens und er fürchtet vor allem eins, geschichtlich, die Zerstörung der alten, ausdifferenzierten Vielfältigkeit Deutschlands und der romantischen Kultur, die für ihn damit als großer Gewinn vorhanden ist. Der Machtstaat obsiegt über die Kultur. Das ist seine Befürchtung. Wie ernst es übrigens Preußen ist, damit Burckhardt zu gewinnen, zeigt sich daran, dass sie keinen geringeren als ihren berühmtesten damaligen Professor, nämlich Ludwig Curtius, nach Basel schickt. Und das, muss man sagen, ist ein Gestus.
Also man wirbt um ihn, aber er schlägt das aus. Simon Strauß bei mir im Studio. Was hat Sie an diesem Mann interessiert? Ich habe ihn vorgestellt als komischen Kauz und Eigenbrötler. Kant kam nicht aus Königsberg raus, Burckhardt nicht aus Basel. Sie haben über ihn publiziert in der Zeitschrift für Ideengeschichte und haben, wie soll ich das sagen, der theatralische Typ, hat der Sie an ihm interessiert?
Der theatralische und vor allem der begeisterte Historiker, der er ja ist, also der sich selbst ja auch als ein Dilettant beschrieben hat, also im wahrsten Sinne ein Begeisterter, der eben, würde ich sagen, das Antipreußische vor allem eben auch in einem Sinne für sich verkörperte, dass er gegen die reine Objektivität und das eunuchische Objektivitätsideal in seiner Zeit in einer gewissen Weise ein Unbehagen gefühlt hat und eben einen viel stärkeren, sozusagen einen sinnlicheren Zugriff eigentlich gesucht hat. Und dass also diese antipositivistischen Grundimpuls, den er ja eigentlich hatte und eben gegen die Staatsgeschichtsschreibung, gegen die politische, rein politische Geschichtsschreibung, so etwas wie eben das, die menschliche Signatur einer Epoche zu finden und eben die Kultur als wichtige Potenz neben dem Staat und der Religion eben auch wichtig zu schätzen. Das fand ich oder finde ich einen sehr anregenden Zugang, erstmal einfach methodologisch.
Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie sind der Jüngste in unserer Runde mit gerade mal 30 Jahren. Sie haben mal sehr einfach, sehr schön gesagt, ein Historiker mit Seele. Ne? Also nicht einer ohne Körper, sondern einer mit Seele.
Ja, mit einem gewissen Einfühlungsvermögen. Nicht? Also die Selbstbeschreibung von ihm sind, glaube ich, in der Hinsicht auch ganz, ganz treffend und fortführend, dass er selber ja von sich mal gesagt hat, er wäre wissenschaftlich, aber nicht streng wissenschaftlich. Das solle man zwar niemandem verraten, aber das war sozusagen eine seiner Selbstbeschreibungen. Und dass eben da das Wissenschaftliche, die Freiheit hatte, eben auch den Atem zu heben und einen Blick zu werfen, der jenseits der Spezialuntersuchung eigentlich
ist. Stefan Speicher, stimmen Sie bis hierhin mit? Antipreußisch und begeistert ist dieser Burckhardt?
Ja, das Antipreußische ist, glaube ich, nicht so stark, aber das Begeisterte, das ist in der Tat der entscheidende Punkt. Und deswegen, glaube ich, liest man ihn noch so gern, weil die Begeisterung einen eben auch heute noch mitreißt. Ich habe so im Studium die beiden Klassiker, die weltgeschichtlichen Betrachtungen gelesen und die Kultur der Renaissance in Italien und dann deutlich später das konstantinische Zeitalter. Das war wirklich ein toller Lektüre-Eindruck. Man hat einen Klassiker vor sich, der überhaupt nicht dadurch entwertet wird, dass manches auch überholt ist. Übrigens relativ wenig. Im Handbuch der Altertumswissenschaften hat Alexander Demand den Band über die Spätantike geschrieben und schreibt dann in der zweiten Auflage etwas seufzend, 90% dessen, was man zur Zeit Konstantins wisse, stehe ja auch schon bei Burckhardt und was man zwischendurch zusätzlich herausgefunden habe, das sei doch zum Teil auf sehr mühsamen Wege erforscht und auch für die Leser dieser Studien sehr mühsam, das aufzunehmen. Das ist das eine. Also vieles ist dann doch eben noch sehr gut zu lesen, aber dann kommt dazu dieser unmittelbare Zugriff, diese Selbstverständlichkeit, mit der der Autor seine eigenen Gedanken an die Sache knüpft und natürlich diese enorme Breite des Blicks. Er spricht über das Mönchtum, aber nicht nur als ein Phänomen religiöser Empfindung, für das er, obwohl er selbst wohl nicht sehr religiös war, doch viel Verständnis hat. Er ist nicht religiös, aber religiös keineswegs unmusikalisch. Aber er trägt dann auch vor, was die Mönche eben für das Wirtschaftsleben bedeuten und wie das Wirtschaftsleben Ägyptens durch die Vielzahl dieser Klöster umgekrempelt wird, die viel erfolgreicher produzieren als die kleinen selbstständigen Handwerker. Auch deswegen, weil sie natürlich keine Frauen und Kinder zu ernähren haben und so weiter. Und das ist wirklich fabelhaft. Das ist einfach eine ganz wunderbare Lektüre, selbst wenn man findet, dass das Bild Konstantins vielleicht dann doch nicht ganz überzeugend ist.
Darf ich noch mal kurz was zum Antipreußischen sagen? Nur zu, Herr von Müller, bitte. Ich hatte ausdrücklich gesagt, nach 1871, Burckhardt ist begeistert nach Berlin gegangen. Er hat als Student wohlgemerkt.
Er war in Bonn und Berlin.
Er war in Bonn und Berlin. Vor allem hat er dann aber vor allem für Franz Kugler, den großen Kunsthistoriker, wichtige Arbeiten gemacht. Er hat für ihn die ganze Redaktion der kunsthistorischen Artikel im Brockhaus in der 8. und 9. Auflage gemacht. Er hat die großen Handbücher von Kugler, Geschichte der Malerei, Allgemeine Geschichte der Kunstgeschichte redigiert. Also hat er ganz Außerordentliches gemacht. Er hat im Salon Kugler eine wichtige Rolle gespielt. Er ist dem alten Eichendorff begegnet. Er hat dieses Preußen geliebt. Aber nach 1871 ändert sich der Ton.
Also nach der Reichsgründung.
Nach der Reichsgründung. Hier seht ihr den Machtstaat am Werk. Und das ist nun zentral im Problem seiner gesamten Geschichtsbetrachtung.
Warum?
Weil die Frage Macht, Religion, Kultur, das sind seine großen Mächte, mit denen die Geschichte sich bewegt, möglichst ein Balancesystem darstellt. Wenn eine dieser Kategorien übermächtig wird, also zum Beispiel große Kritik von ihm, die Religion in den ursprünglich jüdischen und dann später islamischen Systemen oder auch die Kultur in Griechenland oder eben die Macht in Preußen, beginnen die Gleichgewichte zu schwanken und dann wird es gefährlich, dann beginnt die Geschichte zu kippen. Und das ist das Problem, das er in dem Aufstieg Preußens sieht.
Also wenn ich Ihnen dazu höre, kann man das ja fast mit der Gegenwart parallelisieren. Ne? Also wir diskutieren ja gerade die Tatsache, dass die Religion entpolitisiert werden muss. Und wenn das aus der Balance ist, wie Sie gesagt haben, Macht, Kultur und Religion, dann fängt es an, unangenehm zu werden.
Burckhardt ist für mich sowieso einer der modernsten Historiker unter den Alten. Er kommt in vielem, darauf haben auch mehrere Wissenschaftshistoriker immer wieder vergnügt hingewiesen, in vielem Max Weber sehr nah. Er ist wirklich ein Analytiker, der nicht einfach Geschichte erzählt, sondern Geschichte seziert. Und Geschichte auch nur deswegen vor uns ausbreitet, mit allerdings dieser wunderbaren Sprache, auf die Stefan Speicher schon hingewiesen hat, und zu Recht Simon Strauss als eben eine Art eigentlich seelische Anverwandlung der Geschichte. Das alles ist ganz wichtig für ihn. Bachofen hat gesagt, molto fumo, ma poco arrosto. Also allzu viel geradezu für seinen Kollegen Bachofen in Basel. Aber in Wirklichkeit ist das in der Tat nicht das Eigentliche, um das es ihm geht. Das Eigentliche ist das Diagnostische gegenüber der Geschichte. Die Geschichte ist wirklich ein Sezier Körper, über den man sich beugen muss, um tatsächlich nicht für morgen listig und klug, sondern um für immer weise zu werden, wie er immer wieder betont.
Also ich wollte natürlich nicht auf ein Preußen-Bashing hinaus, sondern ich wollte darauf hinaus, dass ihm, sagen wir mal, sowas wie ein Zentralstaat, glaube ich, unheimlich ist. Ja? Er lebt, glaube ich, oder seine Sympathie gilt den Republiken, den städtischen, den florentinischen, also über Florenz geht ja bei ihm gar nichts. Ne?
Ja, absolut. Das würde ich auch sehen und vor allem eben die Polis als entscheidende Denkkategorie eigentlich bei ihm, die, wenn man sich fragt, warum die ihm so wichtig ist, würde ich eben sagen, dass für ihn im Tiefsten nur in einer sozusagen, in einer überschaubaren, in einer begrenzten Stadtrepublik so etwas wie volles Bürgerrecht möglich ist, überhaupt denkbar ist, nicht? Und dass eben die individuelle Freiheit, die ja in einer Polis-Gemeinschaft sozusagen auf sehr zauberhafte Weise besteht, obwohl es keine Monarchie gibt, keinen starken Adel in Griechenland, dass die eben nur durch Teilhabe zu sichern ist. Individuelle Freiheit des Bürgers ist zu sichern durch kollektive Teilhabe. Und das ist etwas, was er im Tiefsten doch schon übernommen hat und auch deswegen die Abneigung, würde ich denken, gegen zentralistischen Preußen-Gedanken. Das Baslerhafte sozusagen Nachfühlen dessen, was es vielleicht im weitesten Sinne auch gewesen sein muss, ein griechischer Bürger zu sein, das ist, glaube ich, schon nicht ganz unwichtig für ihn.
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, in denen er der Moderne gegenüber doch sehr skeptisch ist und die er natürlich in Preußen auch repräsentiert sieht. Das ist unter anderem eben das Vorwalten des ökonomischen Prinzips. Also das Gewinnstreben, das ist ihm also zutiefst unsympathisch, dieses gewaltige Gewinnstreben. Und das ist natürlich etwas, was die Moderne auszeichnet und das auch, was das Preußen dann der Nachreichsgründungszeit auszeichnet. Frankreich und Paris aber auch. Und in einem Brief, der ziemlich früh ist, ich glaube aus den späten 40ern, schreibt er aus Rom, was es für ein gewaltiger Eindruck auf ihn ist, diese Stadt, immer noch die Königin der Welt, und überlegt, was kann man nördlich der Alpen überhaupt mit Rom vergleichen? Und dann kommt er natürlich auf Paris und lehnt es dann ab mit zwei interessanten Gesichtspunkten. Es sei doch zu viel Modernes inzwischen da. Damit meint er offenbar Städtebauliches und dann die Erinnerung an die Revolution. Das war ihm unangenehm und stattdessen, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, stattdessen ist die Stadt, die er mit Rom am ehesten nach Lichter Alpen vergleichen möchte, Köln. Und Köln ist natürlich noch zu dem Zeitpunkt wirklich eine mittelalterlich geprägte Stadt in ihrer baulichen Substanz und in gewisser Weise ja auch noch gesellschaftlich. Also Köln war wirklich Mitte des 19. Jahrhunderts ja noch eine wirklich sehr vorrevolutionäre Stadt mit keiner protestantischen Kirche zum Beispiel.
Also der Hinweis auf Köln ist wunderbar, weil auch das Ambige, bei das Vieldeutige und auch Widersprüchliche bei Burckhardt auch natürlich im Kontext einer großen und langen Lebensgeschichte dabei eine wichtige Rolle spielt. Denn er hat ja in Köln vielleicht seine revolutionärste Zeit gehabt. Er hat dort Kinkel getroffen, also den Kreis. Auch die Ehefrau von Gottfried Kinkel spielte eine ganz erhebliche Rolle in diesem Bund. Ist ja auch selbst eine berühmte Schriftstellerin gewesen. Und beide waren sowieso auf nachher 1848er Proskriptionslisten. Da hat Burckhardt eine Zeit lang in den Früh-40ern sehr begeistert mitgemacht, hat allerdings auch sich empört geäußert, als ein Revolutionslied, das er gedichtet hat, ohne sein Wissen von Kinkel in den rheinischen Jahrbüchern veröffentlicht wurde. So weit wollte er nicht gehen. Er hat das Private, Persönliche und wie Simon Strauss sagt, dieses sozusagen seelisch-körperliche Moment seiner persönlichen Kultur immer sehr getrennt von dem, was er nach draußen zeigte. Aber immerhin, Martin Wanke hat in einem wunderbaren Aufsatz über Marx und Burckhardt darauf hingewiesen, dass sowohl über Freiligrath wie über Kinkel es direkte Beziehungen zwischen Marx und Burckhardt in dieser frühen Zeit gab. Also auch diesen Burckhardt gibt es, darf man nicht ganz vergessen.
Am bekanntesten ist er vielleicht bis heute, und ich war in den 80ern mal Buchhändler, und bis heute ist es die Kultur der Renaissance in Italien. Aber bis hierhin haben wir schon gehört, Burckhardt gehört nicht den Kunsthistorikern alleine, er gehört auch nicht den Historikern alleine. Warum situiert er die Entstehung des modernen Menschen eigentlich in der Renaissance? Ich lese mal zwei, drei Zeilen vor, um einfach mal zu hören, wie er schrieb. Im Mittelalter, schreibt Burckhardt, lagen die beiden Seiten des Bewusstseins nach der Welt hin und nach dem Innern des Menschen selbst wie unter einem Schleier, träumend oder halb wach. Der Mensch wird geistiges Individuum. und es erwacht eine objektive Betrachtung und Behandlung des Staates. So fängt das Kapitel an, Entwicklung des Individuums. Warum die frühzeitliche Ausbildung des Menschen zum modernen Menschen in der Renaissance, Simon Strauss, was würden Sie sagen, jetzt mal ganz vorwissenschaftlich, wie situiert er das, wie kommt er da drauf, wo kommt die neue Freiheit her? Ist der Austritt aus dem Mittelalter?
Also ich in der Tat sozusagen bin ja Althistoriker und nicht in der Renaissance so zu Hause, aber ich muss noch darüber nachdenken, was Achaz von Müller vor ein paar Minuten gesagt hat, dass Burckhardt sozusagen die Gefahr des Auseinanderdriftens oder der Ungleichgewichtigkeit von den drei Potenzen Staat, Religion und Kultur ja gefürchtet hätte. Einerseits hat er es gefürchtet, auf der anderen Seite ist er natürlich auch ein Historiker und ein Diagnostiker von Umbruchssituationen. Ja. Die interessieren ihn ganz besonders. Es ist eben nicht, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber es ist eben nicht auf dem hegelianischen Pfad der Fortschrittshoffnung oder des Optimismus, sondern ihn interessiert eigentlich die Krise. Und die Fragen, inwieweit eben die Geschichte auch völlig unvernünftig verlaufen kann. Kontingent und eigentlich die Krisenkontinuität ist das, was ihn interessiert. Und da ist
also
natürlich,
einen zwanghaften Fortschritt glaubt er schon mal gar nicht.
Eben, überhaupt nicht. Und er hat auch über eine große Aversion gegen jegliche Systematisierung eigentlich, würde ich sagen, von Geschichtsläufen. Ja? Und deswegen ist jetzt sozusagen ist diese vielleicht die Epoche der Renaissance gerade besonders interessant für ihn, weil das eben eine Umbruchszeit ist, in der sich ganz, ganz viel auch Kontingentes zusammenfügt und sozusagen die Antike wiedergewonnen wird, aber mit einem ganz anderen Pulsschlag eigentlich versehen wird.
Ja, also da muss man auch nochmal deutlich machen, die Kultur der Renaissance gehört ja zu den großen missdeuteten Büchern. Burckhardt hat ja diesen Missdeutungen am Ende eigentlich sozusagen erschlafft geradezu, den Raum gelassen und das Buch dem Verlag geschenkt. Das Hauptmissverständnis ist vielleicht das, dass also in dem Renaissancismus des späten 19. Jahrhunderts gipfelt, darin irgendeine Art von Kraftnatur des Menschen beschrieben zu sehen. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Missverständnis überhaupt. Es gibt ja auch wunderbare, wunderbare Ironien darauf, etwa von Heinrich Mann, Novellen und Romane und so weiter, die sich mit diesem Missverständnis beschäftigen und es sezieren und diagnostisch niederbügeln. Aber der entscheidende Punkt ist wirklich, dass Burckhardt nicht etwa eine Hochjubelung der Renaissance als ein Kulturphänomen der allergrößten Spitze meint, sondern auch dieses Moment, dass Strauss jetzt gerade mit dem Begriff Krise zu Recht angesprochen hat, das Pathologische an der Geschichte. Und das heißt eben Kultur der Renaissance. Es ist damit eine seiner, sagen wir mal, Geschichtsbeweger, die er dabei ins Auge fasst. Und die Dominanz des Kulturellen, auch über das Moment sozusagen von Machtstaat und Reflexion des Politischen und so weiter, das sich einhüllen in die Kultur und das Verbergen der Gewalt durch die Kultur, das ist das, was ihn interessiert. Die Maskierung ist es. Und da ist er dann viel, viel kritischer, als man so allgemein glaubt. Das Buch ist kritisch, analytisch und zu gleicher Zeit unendlich missverständlich. Das ist das Problem.
Herr Speicher, zunächst.
Ja, das Interessante ist ja, wie kommt es dazu, dass der Geist so dominant wird? Und er gibt in den weltgeschichtlichen Betrachtungen da an verschiedenen Stellen Auskunft. Und sagt, es gehört einfach zur Natur des Menschen, nach dem Wandel zu streben. Der Geist ist ein Wühler, wie er sagt, und an einer anderen Stelle, sagt er, selbst wenn das Maß der durchschnittlichen Glückseligkeit, sagt er, glaube ich, also wir würden vielleicht sagen, Lebenszufriedenheit oder des sozialen Ausgleiches fast perfekt wäre, würde es doch zu der Situation kommen, in der das Volk sagt, Frankreich langweilt sich. Das ist ein Lamartine-Zitat. Das heißt, aus der Tatsache, dass der Mensch ein intellektuelles oder geistiges Wesen ist, folgt einfach, dass es immer weitergeht und dass der Mensch mit dem, was er hat, auch nicht zufrieden ist. Es muss gar nicht ein spezielles Problem sein, das zu lösen ist. Die Bewegung an sich ist Teil der menschlichen Natur. Und nach einer gewissen Zeit geht es da eben dann immer weiter. Im Übrigen beginnt er ja auch die Renaissance mit einem Hinweis auf Friedrich II. Und seinen Schwiegersohn Ezzelino. Das heißt, ihm ist schon klar, dass bereits im 13. Jahrhundert die Dinge in Bewegung kommen. Und heute würden wir sagen, eigentlich schon im 12. Jahrhundert, man spricht ja von der Renaissance des 12. Jahrhunderts, auch nicht bloß aus Gründen der Effekthascherei,
Er nennt ja den Friedrich sogar den ersten Modernen auf dem Thron, ne? In diesem Kontext. Der erste moderne Herrscher auf dem Thron. Ne?
Und darüber steht eine Überschrift, die heißt Der Staat als Kunstwerk.
Ja. Genau, das ist der Anfang dieses Buches. Trotzdem will ich noch mal nachfassen, weil ich habe es so verstanden, es gibt einen wunderschönen Satz, das 15. Jahrhundert ist zunächst vorzüglich dasjenige der vielseitigen Menschen. Wunderschöne Formulierung, sehr einfach. Der vielseitigen Menschen, das heißt, sie sind nicht festgestellt, sondern in alle Richtungen offen. Der Kosmopolitismus ist eine höchste Stufe des Individualismus. Wenn das nicht modern ist, weiß ich nicht, Herr Strauß, oder?
Absolut. Und das Moderne daran ist eben das anthropologische Interesse, das er hat. Nicht? Es ist nicht ein strukturgeschichtliches Interesse, es ist nicht ein politisches Interesse, sondern es ist ein anthropologisches Interesse. Eigentlich das Schwierigste, würde man ja als Historiker sagen, was überhaupt geht, nämlich heranzukommen an Lebensgefühle. Das ist ja sehr, sehr schwierig, weil man nicht genau weiß, wie kann man die eigentlich historisieren. Und eben diese Sehnsucht danach, eine menschliche Signatur festzustellen und aus einem sozusagen ein Gefühl zu geben für das, wie gedacht, gefühlt, gelebt wurde eigentlich, jenseits der institutionellen und jenseits der aktenkundigen Fragen.
Kommt der gerade bei uns, ich will mal ein bisschen Salz in die Suppe streuen oder dagegen bürsten, gerade ein bisschen zu gut bei uns weg? Sie haben ja selber auch mal an anderer Stelle gesagt, also heute hätte der es wahrscheinlich an einem historischen Seminar schwer, der hätte wahrscheinlich das gesamte Gender- und Fachschaftsdepartement gegen sich wegen seiner merkwürdigen Ansichten.
Ja, aber das ist sicher richtig und wir haben ja noch gar nicht über die sozusagen politischen Problematisierungen, die ihn auch beschäftigen und uns beschäftigen, seinen doch latenten Antisemitismus und seine Vorstellungen auch der klaren Antimoderne gesprochen, aber auch unabhängig davon kann man ihn natürlich sozusagen leichtfertig, würde ich sagen, methodisch irgendwie in die Bredouille bringen, weil man eben sagt, das ist jemand, der kannte die Quellen gar nicht gut genug, nicht? Und was, wie Achaz Müller schon hingewiesen hat, gar nicht unbedingt stimmt. Aber er hat natürlich einen anderen Gestus der Sprache. Es ist eine nicht objektiv positivistische Herangehensweise, sondern eine energetische. Eine
Das ist der Grund, warum ein gewisser Friedrich Nietzsche aus Basel, der, glaube ich, fast 30 Jahre jünger ist, ihn so bewunderte. Ne?
Natürlich. Und umgekehrt gab es ja durchaus auch Interesse. Also die beiden hatten schon viel miteinander zu tun und der Geist, aus dem das Ganze spricht, der Zeit, ist natürlich einer, der von Nietzsche auch stark sozusagen geprägt ist. Nicht? Geist ist, das hat er ja auch einmal, Burkhardt, diesen berühmten Satz gesagt, Geist ist die Kraft, jedes zeitliche Ideal aufzufassen. Also die Frage auch des idealistischen Zugangs zu Vergangenheit, der zeichnet ihn einfach stark aus.
Und wenn ich nochmal auf das Stichwort energetisch kommen darf, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man immer was findet. Man klappt ein Band auf und innerhalb von zwei Seiten hat man irgendwas, wo man sich sagt, ja, stimmt eigentlich, das ist doch interessant. Wenn man beispielsweise sagt, über die politische Verfassung des Florenz des 15. und 16. Jahrhunderts, es sei eben der Irrtum, wie auch heute auch, zu glauben, man könne eine Verfassung machen. Also man könne Strukturen bilden und dann läuft die Sache. Und dann denkt man sich, ja, klar, das ist genau das, was wir im Moment diskutieren, beispielsweise mit Blick auf die Weimarer Verfassung. Als ich studierte, war klar, das war gerade zu Lehre, das lag an den Fehlern der Verfassung, dass sich das System nicht wirklich stabilisieren konnte. Heute würden wir sagen, naja, die Verfassung war gar nicht so schlecht, es lag an anderen Gründen. Man kann aber eben eine Verfassung, eine Demokratie nicht einfach schaffen, sondern es hängt an anderen Dingen. An der Bereitschaft, die Instrumente, die Verfassung bietet, auch mit einem gewissen Wohlwollen gegenüber dem Staat und auch den politischen Gegnern zu benutzen. Oder wenn er Ghiberti zitiert über den Kosmopolitismus und Ghiberti sagt, es ist eben die Qualität oder die Stärke der überragenden Begabungen, überall auf der Welt zu Hause zu sein. Ja, man sagt sich toll, aber man versteht auch, warum das als dem Ideal in einer demokratischen Gesellschaft natürlich heikel ist, weil per Definition eben nicht alle überragend sein können und da Möglichkeiten geschaffen werden, die nur wenige zu nutzen imstande sind. Und sowas findet man immer und das ist wirklich großartig.
Darf ich noch mal beim Salz fortsetzen?
Bitte. Achaz von Müller.
Ja, also ich denke, das ist natürlich richtig, dass Sie, lieber Herr Köhler, gerade gesagt haben, es gibt auch Salz in dieser ganzen Geschichte, das uns schwer schmeckt. Und das ist zum Beispiel sein tiefes Misstrauen in die Demokratie. Wir werden sicher noch über die vermeintlichen antisemitischen Dinge bei ihm sprechen, aber das ist für mich das eigentliche Hauptproblem für uns heute. dass er eigentlich wirklich kein Demokrat ist. Es gibt wirklich ganz perfide Briefe.
Nee, Gott, also ungewöhnlich ist das für die Zeit doch wohl nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es ist aber vielleicht ungewöhnlich für einen Historiker, der an sich sonst, darauf haben wir alle drei hingewiesen, ja, oder alle vier,
liberal-demokratisch gesinnt ist.
Liberal orientiert ist, der Toleranz eigentlich immer wieder zeigt und der vor allem, das haben wir auch gezeigt, den Kleinstaat, also die Schweiz, die älteste Demokratie Europas, vor England, wirklich hochschätzt als Kleinstaat wegen der partizipativen Möglichkeiten. Aber eine Partizipation im Sinne unserer demokratischen Vorstellungen oder auch heutiger Schweizer ist für ihn eigentlich gar nicht denkbar. Es gibt
Er dachte ständisch.
Er dachte vollständig ständisch. Also eine Gleichheit der Stimmen war für ihn bildungsmäßig und verantwortungsmäßig überhaupt nicht denkbar.
Ja, man muss eben sehen, Liberalismus ist im 19. Jahrhundert nicht identisch mit Demokratie. Im Gegenteil. Ja. Das sind eigentlich Begriffe, die gegeneinander stehen. Also die Liberalen sprechen ja gerne vom Parlaments- oder Mehrheitsabsolutismus, um sich von den Demokraten abzugrenzen. Und beispielsweise so eine der Wendungen, die einem wirklich beim Lesen aufstoßen, und das ist jetzt nicht aus einem Brief, also einer vertraulichen Bemerkung, sondern offenbar aus der Vorlesung, nämlich den weltgeschichtlichen Betrachtungen, die ja allerdings aus einem Nachlass herausgegeben wurden. Da spricht er eben von den jämmerlichen, angstvollen Notexistenzen, die anderen im Wege stehen und die Luft verdicken. Also mit anderen Worten Sauerstoff in Anspruch nehmen, der ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Liest man nicht gern? Natürlich nicht. Aber das ist, würde ich dann doch sagen, bei Klassikern ist das so, dass man sich das raussucht, was einen weiterführt und den Rest dann achselzuckend liegen lässt. Und das kann man auch machen, finde ich, bei jemandem wie Burckhardt, der ja nicht ein Autor ist, von dem wir heute fürchten müssen, dass er die Diskussion vergiftet. Das hat er früher kaum getan und jetzt sind wir, glaube ich, weit davon entfernt.
Sagt Stefan Speicher in diesem SWR2-Forum über Jakob Burckhardt, der vor 200 Jahren geboren wurde und ein berühmter Historiker war aus der Schweiz, ein Kosmopolit, ein Europäer, ein Ideenhistoriker, der nicht nur den Kunsthistorikern gehört. Ein Satz, er hätte auch von Friedrich Nietzsche sein können, Simon Strauss, ich lese ihn kurz vor, der bisher geschilderten Entwicklung des Individuums entspricht auch eine neue Art von Geltung nach außen, der moderne Ruhm. Der hatte was gegen Vermassung und so weiter, macht ihn uns heute aber auch ein bisschen verdächtig, der kulturkritische Burckhardt, oder?
Ja, natürlich macht er einen verdächtig, wie alles Vergangene erstmal verdächtig ist für uns. Und deswegen, aber gerade auch interessant, weil der Anspruch kann ja nie sein, dass man in der Vergangenheit etwas wiederfindet, was man selber gerade meint zu sein, sondern man muss sich irritieren lassen, verunsichern, aber eben auch inspirieren lassen von unterschiedlichen Ansichten.
Also Sie nehmen mir nicht übel, Sie sind leidgeprüft, der Konservatismusvorwurf hat Sie ja auch mächtig getroffen, als Sie mit Ihrem Debütroman rauskamen.
Ne? Konservatismus wäre schön gewesen, das wäre der vornehme Ausdruck gewesen davon, wurde aber in der Tat nicht mal bemüht. Nein, in der Tat, natürlich ist alles, wir sind im Moment, glaube ich, um es nochmal aktuell zu sehen, in einer Situation der auch wieder völligen Verunsicherung mentalitätsgeschichtlich und alles, was nicht hundertprozentig auf den klaren, vorgegebenen Diskurspfaden sich bewegt, ist per se schon verdächtig und eben gleich auch gefährlich. Ja? Gerade wie Herr Speicher gesagt hat, eigentlich könnte man sich ja auch mit Geschichte etwas entspannter beschäftigen, weil man sagt, wir sind nun mal nicht gerade in einer Situation, wo sozusagen die Antimoderne auf einmal wieder einen großen Zug hat. Aber natürlich leben wir in Situationen, wo in der politischen Tagespolitik wieder ganz andere Herausforderungen auch meinetwegen an das parlamentarische System entstehen. Und alles, was sozusagen sich jetzt intellektuell und geistesgeschichtlich etwas anderer Bezüge bedient als nur die, sagen wir mal, die abgesichert sind, also Nachkriegsdeutschland oder überhaupt Nachkriegsgeschichte, die bedürfen einer besonderen Rechtfertigung. Und deswegen auch jemand wie Burckhardt, wie ich selber erfahren habe, in Seminaren mittlerweile durchaus mit Fragezeichen von Studenten betrachtet wird. warum sollen wir uns mit so jemandem überhaupt beschäftigen, der doch so vollständig fern unserer sozusagen Möglichkeit einer progressiven Zukunft ist. Ja? Und ich würde aber sagen, wer ein Historiker ist, ja, oder jetzt rede ich und sagen, ach, Hans von Müller weiß das noch viel mehr und wir alle sind ja Historiker, aber wir, sozusagen, der muss doch erstmal ein Interesse haben daran, an den anderen Weltanschauungen und davon lernt er etwas und dann kann er sich davon auch absetzen, aber sich von vornherein sozusagen das so leicht zu machen, ist Schwachsinn.
Das ist sehr richtig, denn wenn man jetzt an die Skepsis gegenüber den modernen demokratischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, und er ist ja für einen Moment verstrickt gewesen in der 48er, vor 48er Bewegung in Köln, wir haben darüber gesprochen, dann gibt es dann eben auch Sätze, die eben wirklich zu denken geben, weil sie diese Skepsis des Analytikers nun einfach mal auch uns vor Augen halten. Wenn hier von dem partizipativen Volk gesprochen wird, schreibt er an Kinkel, so wirst du dich wundern, ich zitiere so ein bisschen aus dem Gedächtnis, wie schnell daraus barbarischer Pöbel werden kann. Und das ist so ein Punkt, wo wir gerade im Augenblick in der Tat über die Kategorie Volk uns verstricken. Solche Warnungen aus dem Munde eines Konservativen, der wirklich in diesem Fall sehr beredt und analytisch klug die Dinge beobachten kann, muss man sich vor Augen halten.
Der hätte heute schlechte Karten, oder?
Der hätte mit Sicherheit schlechte Karten. Er hätte aber ganz bestimmt gegenüber dem Volksbegriff der AfD die allerhöchste Skepsis.
Naja, und dann gibt es ja auch eine doch sehr gut nachvollziehbare Revolutionsskepsis. Er beschreibt ja, warum die Revolution, die Französische Revolution, in die Militärdiktatur Napoleons, wie er sie auffasst, mündet. Und sagt, wo so große Hoffnungen erweckt werden, wie das in der Revolution der Fall ist, da werden eben auch alle Machtmittel bereitgestellt. Denn es ist klar, dieses große Ziel kann nur mit großen Mitteln erreicht werden. Aber die großen Machtmittel sind natürlich verführerisch. Die Macht ist böse und sie wird im Zweifelsfall von denen ergriffen, die am rücksichtslosesten sind. Er sagt ausdrücklich nicht die Dynastien, die sind dann vielleicht doch zu weichherzig, sondern von jemandem wie Napoleon, der aus den Heerlagern kommt und von dem wir ja inzwischen wissen, dass er gegenüber Metternich mal erklärt hat, als dieser ihn auf die furchtbaren Folgen dieser Schlachten und Feldzüge hinwies und die Opfer, ich bin in den Kriegslagern groß geworden, ich scheiße auf 1 Million Menschenleben. So hat er sich ja wörtlich ausgedrückt. Oder vielmehr wahrscheinlich, denn da gibt es 3 Pünktchen in der Gesprächsnotiz von Metternich. Und dieser Zusammenhang von revolutionärer Hoffnung und äußerster Gewaltanwendung, der scheint mir tatsächlich doch sehr plausibel zu sein und hat sich ja dann im 20. Jahrhundert auch nochmal bestätigt.
Das ist ein weiterer Beleg für seine Skepsis gegenüber jeder Geschichtsphilosophie, ja? Oder die Geschichte zu glauben, der Prozess der Säkularisierung wäre auch ein fortschreitender Prozess der Befreiung des Menschen. Also das sind gerade Beispiele fürs Gegenteil, ne?
Simon Strauss. Ja, absolut. Und ich würde noch hinzufügen, er ist auch schon, macht sich auch schon deswegen eigentlich unverdächtig jeglicher Instrumentalisierung, also sagen wir mal eines nationalistischen oder was auch immer Diskurses, weil er ja eine große Sympathie und ein großes Einfühlungsvermögen gerade in die Leidenden und die Verlierer der Geschichte hat, ja? Er ist ja eben überhaupt kein Heldenhistoriker, sondern ihn interessieren in vieler Hinsicht eben die Abseitigen, die Niedergänger und eben vor allem auch die Leidenden. Und deswegen war er ja nun aber auch, das kann man ja immer zu seinem Schutz sofort sagen, ist schnell verrufen von meinen Nationalsozialisten, die ja mit seinem Dekadenzsinn überhaupt nichts anfangen konnten. Karl Schmitt hat ihn den Reichsfeind genannt, der überhaupt keinerlei sozusagen potenzielle Bündnischarakter hätte. Weil eben diese apolitische Kulturgeschichtsschreibung immer einen Sinn hatte, auch für die Interessanten, nämlich die Verlierer.
Das macht ihn uns aber heute so interessant, Achatz von Müller, ne?
Ja, also sehr richtig jetzt nochmal gesehen, der leidende Mensch ist sein Gegenstand. Mein Gegenstand ist der leidende, seufzende Mensch. Mehrfach schreibt er das und sagt es in seinen Vorlesungen. Und damit ist er für uns eben tatsächlich jemand, an den wir anknüpfen können. Weil das, was den gesamten deutschen Historismus ausgemacht hat, nämlich eine Geschichte der Sieger zu schreiben, überhaupt nicht sein Gegenstand war. Es ist so unendlich schwer, an die Stimmen der Besiegten heranzukommen. Und er lobt, der vermeintliche Antisemit, lobt die Stimmen der unterlegenen Juden, die unter dem ungeheuren, furchtbaren, muss man ja sagen, Sieg des Titus, des Kaisers Titus in Jerusalem, 70 nach Christus, nunmehr in die Welt verstreut werden. Und er lobt, geradezu jubiliert über die Möglichkeit, endlich die Stimme von leidenden Besiegten zu hören, indem er auf die Geschichte des Flavius Josephus verweist und die Tatsache der jüdischen Erinnerung an dieses furchtbare Leid. Das ist der vermeintliche Antisemit Burckhardt genau im Kontext seiner Geschichtsphilosophie. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig.
Sie haben vorhin, Achaz von Müller, darauf hingewiesen, wir müssen den Antisemitismus nochmal erwähnen. War er nun einer? Gehört er in den Giftschrank der Geschichte und der Lektüre? Oder dürfen wir das überlesen?
Also mein Eindruck ist, also ich kenne eigentlich die Sache auch mehr aus der Sekundärliteratur. Mein Lektüre-Eindruck ist, es gibt diese Bemerkung immer mal wieder. Das, wie gesagt, liest man heute natürlich auch nicht gern. Aber es ist nicht gerade ein Thema, das ihn so richtig ergriffen hat, so wie man bei Wagner sagen muss, dass darauf kommt er leider immer wieder zurück. Was das dann für die Musik bedeutet, ist in dem Fall die nächste Frage. Aber immerhin kann man sagen, das war für Wagner ein wichtiges Thema. Und ich glaube, so ist es jedenfalls bei Burckhardt nicht, sondern das ist mehr so im Vorübergehen, lässt er da Bemerkungen fallen. Ja, nicht schön, aber auch nicht von einem solchen Gewicht, dass ich nun sagen würde, dass darf man also der heranreifenden Jugend nicht in die Hand geben.
Ich frage das deshalb, weil es vor 10 Jahren ungefähr mal ein Buch gab, das so in den Mittelpunkt gestellt hat. Das sei eigentlich alles ganz furchtbar und das könne man alles nicht mehr lesen und das sei alles vergiftet. Und das ist natürlich Unfug. Ne?
Ja, darf ich dann doch noch mal sagen?
Bitte sehr.
Es ist wirklich Unfug, denn es ist ja diese berühmte Intervention von also in der Schweiz berühmt, Ara Mattioli. Und ich muss sagen, ich schätze den Kollegen durchaus, aber das geht zu weit, Burckhardt als Antisemiten zu bezeichnen. Es gibt solche Äußerungen, wohlgemerkt, nie öffentlich, nie. Nie in einer Vorlesung, nicht in einem seiner Bücher. Im Gegenteil, in den Vorlesungen gibt es Hinweise, zum Beispiel in der Geschichte der Schweiz, auf seine absolute Abscheu gegenüber den Judenverfolgungen des Mittelalters. Das gibt es ebenfalls in dem sehr frühen Aufsatz über Konrad von Hochstaden. Und ansonsten Schweigen. Nur geschichtstheoretisch lässt er sich über die Juden aus. Und hier ist dann vielleicht in der Tat eine Krux möglicherweise vorhanden. Aber ist es eine? Fragezeichen. Wenn man sagt, die Juden sind als Nation, wie er sie bezeichnet, nicht Teil der Geschichtsdimension, die mich interessiert. Bei ihnen klingen die drei Potenzen unablässig ineinander. Sie wollen den jüdischen Staat, sie wollen das jüdische Recht, sie wollen die jüdische Religion und die kulturelle Verbrämung desselben. Das ist für ihn ein Problem. Deswegen gehören sie auch nicht zu den großen, sozusagen entwickelnden Nationen oder Potenzen oder wie immer man das bezeichnen will. Und hier könnte man sagen, hat er das richtig gesehen oder hat er nicht an ihnen etwas ausbuchstabiert, was uns gegenüber dem Islam heute, was für ihn damals noch kein so großes Problem war, obwohl es ganz ähnliche Äußerungen von ihm über den Islam gibt, vielleicht inzwischen viel wichtiger und strukturell bedeutender ist. Und von daher für uns vielleicht viel verständlicher, als es noch möglicherweise in den 90er Jahren gewesen ist.
Stefan Speicher, Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs stark gemacht darauf hingewiesen, dass es jemand ist, der sich eben auch für die Lebensform interessiert. Simon Strauss hat dazu gestimmt. Ich würde gerne so in so einer Schlusskurve nochmal festhalten wollen, was ist es, was ihn für uns heute so lesenswert macht, wenn wir an das Renaissance-Buch denken? Ist es die Beschreibung des Wandels der urbanen Lebensform, aus der der moderne Mensch hervorgeht? Wir kennen den modernen Menschen sind so aus dem 18. Jahrhundert, ne, so der sein Leben in die Hand nimmt, Selbstentfaltungskräfte, Selbstbildung, sich selber ausspricht, aber er situiert das da so in der Renaissance. Ist es das, was ihn so interessant macht?
Ja, finde ich schon. Man würde heute ja wahrscheinlich sagen, es gibt noch mal so eine Art Modernisierungsschub im 18., 19. Jahrhundert. Also der Mensch wird noch mal in gesteigerter Form sich selbst zum Problem, denkt über sich nach. Man hat dann ja diese verinnerlichte Religion, den Pietismus geltend gemacht für so etwas. Und nochmal zu sehen, wie ist das eigentlich, wenn man diese entscheidende Phase 200 Jahre nach vorne oder zurück verschiebt oder etwas mehr, das ist auf jeden Fall interessant. Und dann diese sozusagen dieses Unakademische, das eben heißt quellennah. Er hat eben sehr die Quellen sehr gut gekannt, er trägt sie vor und man findet immer irgendetwas, was einen animiert, selbst weiterzudenken. Das ist eigentlich, finde ich, das Schönste an ihm. Und dann doch diese, ja, so ein Gefühl, einen wirklich humanen Menschen zu lesen. Human nämlich in dem Sinne, dass er bereit ist, gelten zu lassen. Also sehr verschiedene Dinge gelten zu lassen. Er ist kein Christ, er findet auch dieses Zelotentum des 4. Jahrhunderts in seinem Konstantinbuch unangenehm. Aber er ist eben doch nicht jemand, dem die antichristlichen Gäule durchgehen. Eben,
diese frühchristlichen Einzelgänger, diese komischen Typen, die findet er schon irgendwie ganz interessant.
Das alles interessiert ihn jedenfalls. Das ist etwas, was, finde ich, wirklich beispielhaft ist und was mir sehr gut gefällt und was es ja auch immer möglich macht, ihn dann mit Freude zu lesen, wenn man selbst gerade mal eine andere Meinung hat.
Wir sollten nicht vieles wissen, sondern vieles lieben, haben wir diese Sendung genannt. Ich habe das ehrlich gesagt bei Ihnen geklaut, Simon Strauß, aus einem Beitrag, der nämlich darauf hinausläuft, der Historiker nicht als Fachmann, sondern eher im Gegenteil, als eine Art Antispezialist, der daraus seine Energie bezieht.
Absolut. Das Wort ist ja überliefert von dem Archäologen Arnold von Salis, der sozusagen überliefert, dass Burckhardt das seinen Schülern zugerufen haben soll. Und in gewisser Weise...
Das würde man sich heute wünschen, ne? Dass da einer steht vorne und sich traut, sowas zu sagen.
Ja, man würde sich natürlich auch sozusagen eine Reaktion darauf wünschen, dass Studenten irgendwie da merken, dass es um eine andere Form auch von Wissenschaft hier geht, ein anderes Wissenschaftsverständnis. Und das ist natürlich schon entscheidend, würde ich sagen, dass es hier eben durchaus um Historiografie nicht als Geschichtsforschung, sondern eben als Geschichtsschreibung geht, diese Unterscheidung, die ja dann etwas später anhand von Ernst Kantorowicz zum Beispiel auch wieder diskutiert wird, dass es eben durchaus die Berechtigung gibt, das auch als eine Kunst aufzufassen, diese Profession. Theodor Mommsen, mit dem ich mich beschäftigt habe, hat ganz früh schon mitgeteilt, Mommsen, der große sozusagen Positivist, der große Gegner eigentlich von Burckhardt in jeder Hinsicht, aber dass Geschichtsschreibung eben eher, dass der Geschichtsschreiber eher zu den Künstlern als zu den Gelehrten gehört. Und das würde ich eben auch Burckhardt zuschreiben.
Dass das hat hier, Sie, glaube ich, an ihm besonders gereizt.
Ja,
ne?
Natürlich, sozusagen als Theaterkritiker, der ich ja auch bin, oder jetzt vor allem interessiert mich natürlich ein anderer Mut, ein anderer Herzschlag eigentlich, ein Pulsschlag, auch ein größeres Interesse natürlich an szenischer Beschreibung. Und das ist nochmal ja auch ganz wichtig. Ist ein, haben wir am Anfang ja schon, ein unglaublich guter Stilist, ein Erzähler, einer, der einen fängt und nicht loslässt in der Art, wie er auf das Kleine Rücksicht nimmt und im Kleinen abliest, was eigentlich eben die Epoche, das Epochengefühl ausmachen könnte. Und was für ein besseres und tolleres Erlebnis kann es auch für einen Studenten eigentlich geben, als wenn vom Kleinen aufs Große der Schritt gewagt wird, vom Kleinen aufs Große zu führen. Ich kann das sagen, weil ich habe bei Achatz von Müller studiert und weiß ganz genau, mit was für einem großartigen Energiepotenzial eine solche Form von Geschichtsschreibung auszeichnen kann.
Also es ist auch der Typus der Art von Gelehrsamkeit und auch der Vermittlung, der sich, für uns ist es schwierig, der Mann ist vor 200 Jahren geboren, der sich aber beim Lesen Ihnen immer noch vermittelt, Stefan Speicher, ne?
Unbedingt. Also er hat ja selbst von seiner eigenen Zeit gesprochen, sie zeichnet sich durch so eine Allempfänglichkeit aus. Also insofern war er schon eine typische Erscheinung des 19. Jahrhunderts, der Ehrgeiz des Historisten, die Fremdartigkeit einer Zeit wahrzunehmen, ihr also nicht mit einem festen Urteil entgegenzutreten, wie das 18. Jahrhundert ja zu erheblichem Umfang noch gemacht hat. Natürlich auch mit Ausnahmen, aber der typische Aufklärer natürlich schon, jemand wie Voltaire. Diese Allempfänglichkeit hat er selbst wirklich in einem ungeheuren Maße kultiviert und daher, glaube ich, gibt es eben diesen Eindruck von der Vielfalt des Lebens, also was ich mal so mit dem blassen Wort Humanität bezeichnet habe, diese Bereitschaft, diese Farbigkeit des Lebens zu sehen und für den Leser wieder zu erwecken. Und in einer völlig ungelehrten Sprache. Also es ist ja was ganz Einfaches, also das zu treffen, das wäre was für uns als Autoren.
Jakob Burckhardt, er ist der Säulenheilige einer Geschichtsschreibung, die auch die Seele kennt. Haben Sie geschrieben, Simon Strauß, der teilgenommen hat an unserem SWR2-Forum über Jakob Burckhardt, der vor 200 Jahren geboren wurde, der berühmteste Schweizer Historiker, nicht viel Wissen, sondern viel Leben. Mit Simon Strauß, mit Stefan Speicher, Historiker in Berlin, Achatz von Müller, Emeritus in Basel für mittelalterliche Geschichte und aus dem Präsidium der Burckhardt-Stiftung. Und durch diese Sendung führte bis hierhin Michael Köhler.